Herzlich willkommen zur 10. Folge von Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Erich währt am längsten oder wie Erich Fried zum beliebtesten deutschen Dichter nach Bertolt Brecht wurde. Darüber diskutieren und lesen aus seinem Werk die SWR-Redakteurin und Lyrikperformerin Kerstin Bachtler, der Literaturaktivist und Buchhändler Murphy Burkhardt und Theo Schneider anlässlich des 100. Geburtstags von Erich Fried, Corona-bedingt etwas verspätet, aber wir haben ihm ja schon pünktlich mit einem Extra zum 100. gratuliert. Genau genommen ist Erich Fried kein deutscher Dichter, denn er hatte einen österreichischen und einen britischen Pass und lebte seit 1938 in London. Geboren wurde er am 6. Mai 1921 in Wien in eine assimilierte jüdische Familie. Das Einzelkind wurde früh gefördert und umfassend gebildet. Schon als Kind lernte er lesen, noch vor der Schule. Da er etwas bewegungsgestört und im Sport nicht besonders gut war, verlegte er sich aufs Theaterspielen für die Nachbarskinder. Einmal hat er mir erzählt, dass er als Kind Hegels Phänomenologie des Geistes im Bücherschrank gefunden hat und versucht hat, sie zu lesen. Da das aber nicht geklappt hat, weil er sie nicht verstanden hat, hat er bitterlich geweint aus Verzweiflung und Zorn und Ärger und Frust darüber, dass er sie nicht verstanden hat. Aber er hat von diesen frühen kulturellen, von diesen kindlichen kulturellen Aktionen eben auch profitiert, schon als Kind durchaus erotisch. Einmal hat er erzählt, dass er nach einer erfolgreichen Aufführung in der Schule, glaube ich, mit einer angehimmelten Herzensdame, die 3 Jahre älter als er war, im selben Bett schlafen durfte. Aber am nächsten Morgen beim Frühstück hat sein Nebenbuhler, der dieses Mädchen offenbar auch gern hatte, versucht, ihm mit dem Buttermesser das Bein zu amputieren, worauf Erich Fried ihn, altkluges Kind, sofort zurechtgewiesen hat. Bist du aber dumm? Meinst du, dass du mir ohne Narkose ein Bein amputieren kannst? Die Beine hat er behalten, auch die Liebe zu den Frauen. Eine späte hat ihn zu seinem größten poetischen Erfolg inspiriert, den Liebesgedichten, die kamen 1979 heraus. Er war 3-mal verheiratet und erotische Belohnungen für kulturelle Leistungen hat er öfter erhalten und platonische in die Tausende. Diese unbeschwerte Kindheit und Jugend, in der er schon erste Gedichte schrieb, hat abrupt geendet, als die deutschen Nazis 1938 in Österreich einmarschiert sind und die Gestapo seinen Vater so barbarisch verhört hat, dass er kurz darauf an den Folgen starb. Später wurde auch seine geliebte Großmutter, die ihn erzogen hatte, im Konzentrationslager ermordet und viele weitere Mitglieder seiner Familie. In London, also ab 1938, war Erich Fried in politischen und kulturellen Gruppierungen aktiv. Er hat als Sprecher und Kommentator bei der deutschen Abteilung der BBC gearbeitet. Er hat politische Texte verfasst, Prosa und Übersetzungen, aber schon damals vor allem politische Gedichte. Seit den 60er Jahren war er häufig in Deutschland und Österreich zu Gast als Autor, unter anderem auch als Mitglied der Gruppe 47. Aber seinen Wohnsitz hat er bis zuletzt mit seiner Familie in London behalten. Die erste größere Bekanntheit, auch über literarische Kreise hinaus, hat Erich Fried in Deutschland Ende der 60er Jahre erlebt. Er wurde gewissermaßen die Stimme der 68er, die lyrische, die poetische Stimme der 68er-Bewegung. Und 1968 erschien seine Gedichtsammlung und Vietnam und diese schönen schwarzen Quartifte im Wagenbach Verlag. Die hat diese überliterarische und außerliterarische Bekanntheit ausgelöst, die eben weitgehend durch seine politische Haltung bestimmt war. Murphy, stimmst du mir zu? Habe ich das richtig gesehen? Oder gibt es da was zu ergänzen? Und wie ist seine politische Haltung gewesen?
Was ich sehe, das ist so ähnlich wie du. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob er jetzt wirklich die lyrische Stimme der 68er war. Er war ganz sicher nicht der Einzige, weil es gibt da schon noch andere, die auch politische, Delius zum Beispiel, oder dezidiert politische. Es wurden ja auch einige Prozesse geführt, die zum Beispiel Wagenbach auch an den Rand des finanziellen Machbaren gebracht haben. Insofern, da stimme ich dir zu. Und ich glaube, was ihn sonst ausgemacht hat, ist die große Intellektualität. Er hat sich nirgends angebiedert, er hat überhaupt keine Scheu gehabt, sich zwischen alle Stühle zu setzen. Und er hat auch immer sehr klare politische Forderungen und Diskussionsbeiträge geliefert. Denk nur später, also was ich fand an ein bisschen übertrieben, dass er versucht hat, mit dem Neonazi Kühnen ein Gespräch zu führen. Und er hat ihn ja mehrfach getroffen. Das hat sonst niemand gewagt. Gleichzeitig hat er immer deutlich gemacht, dass er Jude ist. Und dass dieses ihn auch geprägt hat. Und er hat den Zionismus bekämpft und er hat natürlich Israel kritisiert, was auch sehr, sehr wenige tun. Und insofern war er in meiner politischen Zeit einfach ein bewunderter, unabhängiger politischer Geist. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich, was ihn dann auch so bekannt gemacht hat. Er wurde dann auch ja zu politischen Veranstaltungen eingeladen, und zwar als Diskussionsredner. Also zum ersten Mal, als ich ihm persönlich begegnet bin, war er hier in Kaiserslautern, weil er an der Uni diskutiert hat nach dem Tod von Buback. Er hat ja dieses Gedicht geschrieben. Wir hatten den Buback-Nachruf nachgedruckt und wurden deswegen auch verurteilt letztendlich. Und wir hatten eine Solidaritätsveranstaltung, da war er eingeladen. Da habe ich ihn zum ersten Mal getroffen.
Deutschland war ja zweigeteilt. Es gab da auf der einen Seite den Kapitalismus und westdeutschen, westlichen und den Imperialismus, also von Guatemala, wo die Amerikaner den Umsturz organisiert haben, einen faschistischen Umsturz. Auf der anderen Seite gab es aber auch die Offenlegung der Verbrechen der Stalin-Ära zu dieser Zeit. Das heißt, dass auch für uns, die wir antikapitalistisch waren und antiimperialistisch waren, es keine Position mehr sein konnte, sozusagen in die Sowjetunion oder in die DDR zu flüchten, ideologisch meine ich zu flüchten. Denn wir haben natürlich 1968 im August war der Einmarsch der Sowjetunion in Prag und wir waren auf der Seite von Dubček und eines Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Und es ist ja immer wieder passiert, dass sich dann die deutsche Linke, große Teile zumindest von ihr, doch auf die Seite der DKP, also auf die Seite des realen Dingsbums, wie hieß das, reale Sozialismus, ja, geschlagen hat. Oder auf die Seite von China. Aber Erich Fried und wir, also du und ich und andere unabhängige Linke, die jetzt nicht irgendeinem Verein nachlaufen wollten, darauf bestanden haben, ja, ihren eigenen Kopf zu behalten und nach allen Seiten kritisch zu sein.
Und genau das hat Erich Fried auch verkörpert. Und er hat vor allem auch, muss man dann schon irgendwann sagen, das sprachliche Vermögen gehabt, das auch auszudrücken. Er hat das einfach immer auch auf den Punkt gebracht, ob jetzt in einer Rede, die er irgendwo gehalten hat, oder halt in Gedichten. Und insofern sind natürlich auch seine politischen Gedichte schon was Besonderes, weil sie immer relativ eindeutig sind.
Was mir dabei auffällt, ist, dass er, egal über welches Thema, ob es die politischen Gedichte sind oder die Liebesgedichte oder diese dadaistischen, die so ganz freie Formen da ausprobieren, dass er immer unglaublich genau hinguckt, entweder auf die politischen Verhältnisse oder auf eine Beziehung oder auf ein Gefühl. Und es ist auch die politischen Gedichte, finde ich, sind immer mit dem Gefühl verbunden. Und das vereinigt im Grunde alle seine, was immer er auch lyrisch geschrieben hat. Es ist immer dieses unglaublich genaue Hingucken. Das eine Gedicht, das mir da sehr gut gefällt und das auch alles illustriert, das nennt er Aufhellung dunkler Punkte, wo er ganz kurz in 4 Strophen einfach mal so ganz zentrale politische Dinge nennt. Es klingt fast wie Prosa, ist aber natürlich in seinen Worten eine lyrische Form. Aufhellung dunkler Punkte. Amerikanische Militärgerichte haben die ausführenden Offiziere von My Lai freigesprochen von der Anklage des Gemetzels. Der Oberrichter Lord Widgery aus London hat befunden, die englischen Fallschirmjäger in Irland haben am blutigen Sonntag nur ihre Pflicht getan. Ermittlungen der Westberliner Behörden über den Tod des verhafteten Georg von Rauch zeigen deutlich, die Polizei schoss mit Recht. Schließlich ging es um Baader-Meinhof. Hätte man nach 1945 die Klärung der Vorkommnisse bei der Judenumsiedlung in Auschwitz der SS überlassen, so wären uns Fotos und Filme, Statistiken und Berichte erspart geblieben. Vereinzelte Härten hätten sich da und dort zwar gefunden, doch im Ganzen nur Pflichterfüllung und nirgends ein Blutbad.
Ein typischer Fried, aber auch ein bisschen ein sarkastischer Fried, ja. Er nicht immer ist. Ne? Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Er ist nie zynisch, er würdigt nie jemand ab, sondern er lässt es immer zunächst mal gelten, er hört zu. Also das ist auch eines der wesentlichen Sachen, die ich bei ihm immer geschätzt habe, dass man das Gefühl hat, er hört zu.
Ja.
Er hat, und das hat er gemacht. Also man hatte nicht nur das Gefühl, ja, sondern hat immer zugehört und dich oder jeden ausreden lassen. Und wenn man ausgeredet hat, hat er langsam bedächtig, klar dagegen argumentiert mit Fakten. Ich schrieb mal ein Gedicht hinterher, das ist ganz kurz, zur Stalin-Frage heißt es, peinlich befragt. Über die Untaten Stalins sprechen jetzt manche von einer Stalin-Frage. Keine Frage mehr. Wer heute noch immer von Stalin-Frage spricht, der gibt eine Stalin-Antwort.
Das ist aber auch ein ganz typischer Fried, ne? Weil er hat häufig so diesen klassischen dialektischen Dreischritt.
Genau.
Was viele seiner Gedichte durchzieht. Übrigens, sowohl die politischen als auch die Liebesgedichte, ne?
Genau, das ist das Erstaunliche, ja, finde ich auch.
Und er hat ja sogar beinahe frühe Ökogedichte geschrieben. Ich lese es gerade mal schnell vor. Die Zeit der Pflanzen, dann kam die Zeit der Tiere, dann kam die Zeit der Menschen, nun kommt die Zeit der Steine. Wer die Steine reden hört, weiß, es werden nur Steine bleiben. Wer die Menschen reden hört, weiß, es werden nur Steine bleiben.
Eine dreifache Kritik, ja. Eine politische Kritik, also eine Kritik an der Politik, eine Kritik am Umgang mit der Natur und eine Kritik an uns selbst.
Und er schafft es ja auch zum Beispiel, das beides zusammenzubringen, was ich ja eine große Leistung finde, politisch und Liebesgedicht in einem. Und die Verschärfung dieser Thematik, also das Ende, die Liebe ist noch schlimmer als die Politik, ja. Sich lieben in einer Zeit, in der Menschen einander töten mit immer besseren Waffen und einander verhungern lassen und wissen, dass man wenig dagegen tun kann und versuchen, nicht stumpf zu werden. Und doch sich lieben. Sich lieben und einander verhungern lassen. Sich lieben und wissen, dass man wenig dagegen tun kann. Sich lieben und versuchen, nicht stumpf zu werden. Sich lieben und mit der Zeit einander töten und doch sich lieben, mit immer besseren Waffen.
Da hast du jetzt gleich auch noch ein anderes von seinen typischen Stilmitteln mit erzählt, nämlich die Wiederholung. Das macht er ganz, ganz häufig, Sachen wiederholen und dann so ganz knapp drehen am Ende. Ne? Das kann er, glaube ich, ganz, ganz gut. Da könnten wir jetzt 50 Gedichte vorlesen von ihm und würden immer wieder auch dieses Muster finden. Ich glaube, dass das ein Grund ist, warum er dann auch so populär wurde, weil es zuerst mal ganz simpel daherkommt. Ne? Und erst so, wie der Theo gerade gesagt hat, drei- und vierfache Kritik ist, über die du dann erst nachdenkst. Du hast es schon gesprochen, hast du noch nicht gemerkt, was du gerade gelesen hast. Und dann merkst du es erst. Und das ist bei ihm ganz häufig so.
Genau, und es ist sein poetologischer Ansatz. Genau das ist ja das, worum es ihm geht. Wenn er hat ja dieses ganz kurze Gedicht, Gedichte lesen, wo er ja genau das beschreibt mit wenigen Worten, die er kurz variiert und sagt, wer von einem Gedicht seine Rettung erwartet, der sollte lieber lernen, Gedichte zu lesen. Wer von einem Gedicht keine Rettung erwartet, der sollte lieber lernen, Gedichte zu lesen.
Wo hat er das her? Hat er das durch das Studium der dialektischen Logik von Hegel, hat er das erinnert ist seit 1938 in England und literarisch interessiert und hat natürlich die englischen Dichter der angloamerikanischen gelesen und studiert. Ich glaube oder bin sicher, dass er sehr viel mehr von denen geerbt und gelernt hat, als wir in Deutschland wissen. Kerstin, du hast Anglistik studiert. Was in Deutschland ja so verpönt ist, dieses sprachspielerische, durchaus dialektische, schnelle Wechselspiel im Hin und Her, im Gedicht, ja, das wird so als Karlauer, als, ach ja, so dadaistische, lustige Schlenker abgetan bei uns. In England ist das sehr viel mehr gang und gäbe und anerkannt, ja. Und Shakespeares Sonette sind voll davon,
genau, ja.
Als hätte der Shakespeare von Erich Frieds Gedichten abgeschrieben.
Ich denke auch, es hat in der englischen Literatur einen viel höheren Wert und die englischen Schriftsteller haben darin mehr Übung, habe ich das Gefühl. Das kommt einfach öfter vor. Aber genau das ist das, was Fried gut kann. Und ich glaube, er hat übrigens auch die ganze deutsche Literatur eben sehr gut gelesen. Also die lyrische, er zitiert ja öfter Hölderlin. Es gibt ein Gedicht, das heißt Hälfte von Hölderlin. Hölderlin sagte, was aber bleibet, stiften die Dichter. Und Fried macht daraus, was bleibet, geht stiften. Ist ja großartig, ja, also grandios. Und das ist ja, das wäre ja für einen deutschen Lyriker normalerweise schon Blasphemie. Oh Gott, Hölderlin, ja.
Das ist aber natürlich auch wieder das Sprachspielerische, was er
genau
nebenan vielem anderen auch hat. Und weil du jetzt gefragt hast, wo er herkommt, also ich glaube schon, also sicherlich, dass er seinen Brecht kannte, auch sehr gut kannte. Und ich glaube, dass er Heine gut kannte.
Es gibt ja eine große Lücke in Deutschland, die ist 100 Jahre alt, das, wie heißt es bei Goethe im Faust, ein politisch Lied, ein Garstig-Lied, das es seit den Gedichten und Liedern der 48er, der Revolution, also der Revolution von 1848, verboten war, verpönt war, politisch zu schreiben. Ja, das war irgendwie bäh.
Und dann, bis zum Expressionismus.
Dann haben wir so eine Epoche, ja, in dieser Zwischenkriegszeit und dann kommen die Nazis und es gibt weit und breit eben ja politische Gedichte. Ich mag weder politisch noch Gedichte zu dem Quatsch sagen, den die Nazi-Dichter da zusammengedichtelt haben.
Na gut, in der Exilliteratur gibt es das natürlich schon, allerdings weniger.
In der Exilliteratur.
Weniger, und zwar, das kann man nachgucken, tatsächlich weniger in der Dichtung. Ne? Also
in der Lyrik, ja.
In der Lyrik. In der Prosa gibt es das ganz häufig, die dann auch sehr explizit politisch waren, aber bei den Dichtern ist es nicht so.
Ja, Brecht gab es.
Und Brecht, der Lyrik ist da auch wirklich sehr.
Das heißt, und das muss man sich vergegenwärtigen, Erich Fried war nach Brecht, und Brecht war ja auch im Westen, in der Bundesrepublik, verpönt und halb verboten sozusagen oder aus den Schulbüchern geschmissen, gab es keine politische Dichtung, die wahrgenommen worden ist. Ein paar Leute haben noch Heine sich mal zitiert. Ja.
Ja, und das ist natürlich im Grunde auch eine Lücke, die er dann gefüllt hat. Ne? Natürlich auch mit einem durchaus fruchtbaren Umfeld, weil es gab halt die 68er.
Es gab natürlich Paul Celan, es gab auch Ingeborg Bachmann oder Günter Eich, aber das ist so eine sehr metaphorisch verbrämte, vage Anspielung auf Politik gewesen. Wenn ich sage, und Böhmen liegt am Meer, das ist ein politisches Gedicht, aber erst wenn ich das interpretiere und jemandem
und
erzähle.
Und Celan genauso. Also ich meine, wie oft musst du die Todesfuge lesen, bis du die einigermaßen verstehst, ne? Einigermaßen nur. Da hat sowas Griffiges gefehlt. Und
was dennoch keine Propaganda ist.
Was keine Propaganda ist, sondern Erich Fried hat, glaube ich, sehr, sehr genau dazu gestanden, Dichtung auch sozusagen populär zu machen.
Ja.
Und sie populär verstehbar zu machen.
Absolut, ja.
Und sie, also nicht in erster Linie in den Dienst von was zu stellen, ne? Das wäre dann Propaganda, sondern einfach Dichtung als Dichtung zu lassen und zu sagen, ich will ja zu den Leuten, von ganz den frühen bis später, er hat immer wieder auch sehr, sehr scheinbar schlichte Gedichte geschrieben, über die konnte man natürlich auch sich gewissermaßen identifizieren. Da hat ja jeder gemeint, das kann ich auch.
Es fällt mir kein Entschuldigung.
Ja. Und es kommt aber, habe ich das Gefühl, auch einfach aus seinem Charakter, glaube ich, auch weil du sagst, wo kommt das her? Ich glaube, da bringt er auch was, seine eigene Persönlichkeit mit, die kein Blatt vor den Mund nimmt, ja. Und dazu das lyrische Talent. Und dann kommt sowas dabei raus. Also in dem ein Buch, das ist auch das erste, da steht dabei, das hat er 1930 geschrieben, in Wien Kindheitserinnerung. Kennt ihr das? Ihr Arschlöcher, ihr, schrien die Jungen oben vom Grashang des Ufers, den Männern unten zu, die die Apfelkähne verteuten für die Marktstände bei der Brücke. Ihr Arschlöcher, ihr, ihr gehört's alle erschlagen. Wenn sie lang genug schrien, warfen die Männer wütend mit Äpfeln nach ihnen. Die konnten sie dann einsammeln und davonlaufen, reich an Beute. Wenn sie zu wenig schimpften, bekamen sie keine Äpfel. Wenn sie zu habgierig waren und mit dem Sammeln im Gras Zeit verloren, geschah es, dass einer der Männer einen von ihnen packte und blutig schlug.
Auch das ja eine Lehre, in der Rebellion das richtige Maß zu finden und ja, vielleicht noch rechtzeitig das richtige Maß zu finden.
Das richtige Maß zu finden ist natürlich schon, glaube ich, auch sowas, was er für sich einerseits in Anspruch genommen hat und andererseits aber nicht gescheut hat, dieses auch auszutesten.
Genau.
Mhm. Also auszuprobieren, wo ist das? Also für sich auch rauszufinden. Und ich glaube, er war auch immens neugierig.
Mhm. Ja, und er hat ja auch Verfahren und Beleidigungsklagen am Hals gehabt, aber hat dann alle gewonnen. Er ist ja auch das darf man zur Schande dieser Bundesrepublik von damals nicht vergessen, aus den Schulbüchern geflogen. Da die CSU in Bayern oder die CDU, ich glaube, es war in Bremen, Vorbehalt, so lange kämpft und gezetert, bis Gedichte, die in Schulbüchern standen von Erich Fried, wieder da rausgeworfen wurden, also die nicht gehetzt haben, die durchaus ja aufklärerische Texte waren.
Gut, aber das hat natürlich, sagen wir mal, Enzensberger auch getroffen und andere, ne?
Das wollte ich doch noch mal scharf machen, dieser Punkt, dass er politische Gedichte schreibt, aber keine politische Gedichte, die für eine bestimmte Politik plädieren. Es sind immer politische Gedichte, die gegen schlechte Politik sind.
Es sind politische Gedichte, die aufklärerisch wirken wollen. Also er ist ganz sicher ein Aufklärer. Weil er will, dass wir über die Sachen nachdenken und uns dann sozusagen entscheiden oder auf eine Seite stellen.
Ich habe das Gefühl, dass er auch eigentlich nicht Partei ergreift, ne? Also seine politischen Gedichte sind immer auch der Versuch, wirklich bei den Fakten zu bleiben. Es fließt was ein und es ist auch eine Aufklärung, aber indem er sagt, guckt euch selber das an. Genau. Ich sehe es so und jetzt guckt ihr mal hin. Was ich ganz stark finde, ist dieses Gedicht Tel Aviv Hilton. Da ist selbst von ihm eine Fußnote dabei, wo er beschreibt, Bürokraten und Finanziers in Israel und in Jordanien haben Friedhöfe zerstört und in Husseins Jordanien wurde ein Zehntel des alten jüdischen Friedhofs auf dem Ölberg in Jerusalem zerstört, um eine Zufahrtsstraße zum neuen internationalen Hotel zu bauen. Geht so ein bisschen weiter. Und in Tel Aviv wurde der alte arabische Friedhof, der nach islamischer Sitte ein offener Garten für alle und seit Jahrzehnten Treffpunkt auch jüdischer Liebespaare war, völlig vernichtet. Da wurde das Hilton Hotel und das Sheraton Hotel gebaut. Und das Gedicht heißt dann: Das neue Hilton Hotel ist eröffnet worden, weithin sichtbar, in ausgezeichneter Lage, auf dem Boden eines arabischen Friedhofs. Schlaft, Zions Gäste, schlaft ruhig über geschändeten Gräbern. Der Räumflug, der Steine und Erde und Knochen zerbrach, hat lauter geschnarcht, als ihr schnarcht, bis zum jüngsten Tag. Ihr werdet keinen mehr aufwecken. Lasst euch nichts träumen.
1974 oder 76, ich weiß es nicht genau, kam der Band Höre Israel heraus im Assoziationsverlag. 74. Spätestens ab dann war Erich Fried für viele Menschen in Israel, aber auch für viele jüdische Menschen in Deutschland der schlimmste Antisemit, den sie sich vorstellen konnten und als den sie ihn auch beschimpft haben. Ja, du bist ein schlimmer Antisemit. Vielleicht lese ich einmal eine Passage aus diesem Titelgedicht. Man muss dazu Folgendes noch sagen und auch wissen, weil Erich Fried auch immer formal unterschätzt wird durch diese einfache und leichte Verständlichkeit und durch diese Argumentationstechnik, bei der jeder mitkommen kann. Und übersehen wir dabei oft die Anspielungen, die Bezüge, die Zitate auf die literarische Tradition. Und Höre Israel, so beginnt eins der wichtigsten Gebete der jüdischen Liturgie. Höre Israel, nicht als Fremder und nicht als Feind, von Hass gegen euch entzündet, ich spreche als einer von euch, der auch ihr Wege kennt. In den Gaskammern und in den Öfen, wo eure Familien vergingen, wurden nach meinen Verwandten vergast und verbrannt. Seither kämpfe ich gegen das, was dahin geführt hat, gegen die Mächte, die Hitler zur Macht verhalfen. Sie sind noch nicht verschwunden von dieser Erde. Und was tut ihr? Ihr lasst euch von ihnen fördern. Sie wollen das Gleiche von euch, was sie von Hitler wollten. Ihr sollt Vorposten sein für ihre Ordnung der Welt. Darum muss ich das Bittere sagen in eure Ohren, die ihr im Unrecht verstopft, wie zur Zeit der Propheten. Auch wenn es bitter ist, auch wenn ihr es mit Bitterkeit heimzahlt, aber ihr sollt nicht sagen können, das sagten euch nur eure Feinde. Und später soll es nicht heißen, zur Zeit, als die Juden noch siegten, sprach keiner von ihnen gegen ihr eigenes Unrecht. Springer, ich wollte nicht, dass ihr im Meer ertrinkt, aber auch nicht, dass andere durch euch in der Wüste verdursten. Als ihr verfolgt wurdet, war ich einer von euch. Wie kann ich das bleiben, wenn ihr Verfolger seid? Ihr habt nicht von den Völkern gelernt, sondern von ihren Herren. Ihr seid nicht mehr Opfer der anderen, ihr selbst wollt andere opfern, eurer vergänglichen Macht, von der ihr glaubt, sie genügt, um den Armen ihr Land zu nehmen, auf dem sie saßen. Ja, vielleicht noch den Schluss davon, 12. Strophe. Ihr habt die überlebt, die zu euch grausam waren. Lebt ihre Grausamkeit in euch jetzt weiter? Eure Sehnsucht war so zu werden wie die Völker Europas, die euch ermordeten. Nun seid ihr geworden wie sie. Den Geschlagenen habt ihr befohlen, zieht eure Schuhe aus. Wie den Sündenbock habt ihr sie in die Wüste getrieben, in die große Moschee des Todes, deren Sandalen Sand sind. Doch sie nahmen die Sünde nicht an, die ihr ihnen auferlegen wolltet. Der Eindruck der nackten Füße im Wüstensand überdauert die Spur eurer Bomben und Panzer.
Also er provoziert, indem er ein Gebet als Muster unter sein Gedicht legt, aber gleichzeitig argumentiert er natürlich die ganze Zeit und zeigt dieses einerseits, andererseits und dass er aufklären will, aber nie denunziert und auch nie herabwürdigt. Ne? Also er würdigt niemand, auch von denen, die er jetzt angreift, würdigt er nie herab, sondern er lässt sie zuerst mal sein und ich glaube, das beeindruckt dann auf Dauer.
Lyrik, die wir da jetzt gelesen haben und die wir von ihm kennen, ist fast immer Rhetorik. Spruch und Widerspruch und dialektische Wendung ist wie ein Aphorismus oder wie Epigramme, wie antike Lehrgedichte, argumentativ, rhetorisch. Ja,
so hat sicherlich ein Teil auch der deutschen Literaturwissenschaft, der deutschen Kritik, wahrscheinlich sogar ein Teil der deutschen Öffentlichkeit, Fried darstellen wollen. Ich glaube, es gibt aber noch mehr, wo man zeigen kann, dass Fried ein großer Poet war, weil er sehr wortgewaltig war einerseits und weil er die Worte sehr, sehr bewusst einsetzen kann. Und weil er was hat, was ja viele Dichter nicht so immer haben. Er hat einen großen, großen Witz. Also so einen großen Mutterwitz. Wir sagen ja immer diesen jiddischen Witz. Ich glaube, dass er ein Stück davon schon auch hatte und das auch jederzeit verfügbar. Ne?
Er war in privaten Beziehungen ungeheuer schalkhaft auch und verspielt. Es ist nur eine Kleinigkeit aus der Zeit, wo er mich besucht hat, wo er bei mir zu Gast oder eher wie ein Freund einfach gewohnt hat. Und das war schon mitten in seinen Darmkrebs. Krankheiten und Operationen, wo er oder ich dann auf seine Ernährung und auf das Essen arbeiten musste. Und Erich hat dann so war das eben damit verbunden, auch öfter etwas Hunger gehabt. Er hätte gern mehr gegessen, als er essen durfte und sollte. Einmal kam ich ums Eck, dann saß er am Tisch und hat die Backen voll und kaut fröhlich darum. Und ich fange an zu schimpfen, weil er schon wieder gegessen hat und sage, es gibt doch in einer Stunde oder einer anderthalben Stunde Essen und du weißt doch, du sollst nicht und so weiter. Und er öffnet den Mund, brustet los und da fallen lauter kleine Korkstücke heraus. Dann hat er also zwei Korken genommen, zerkaut, nur um mich zu ärgern und mich zu provozieren und klein gekaut und die dann einfach ausgespuckt, um mir vorzumachen, er hätte irgendwas gegessen, was er nicht sollte. Also solche Sachen hat er auch gemacht und das war eben auch Erich Fried.
Ich finde, dazu gibt es noch ein Gedicht, das fällt so aus allem raus, aber ich finde es auch ganz köstlich in seiner Weise und in seinem Humor. Marienlegende. Ich lese das jetzt einfach mal dazu vor, weil es so besonders ist. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, hatte Jesus gesagt, und alles blickte zu Boden. Nur eine kleine zähe Frau in den besten Jahren bückte sich wütend und nahm einen Stein und warf ihn. Nach der Steinigung, als alles zurück in die Stadt ging, sagte Jesus zu ihr, Mutter, du kotzt mich an.
Das,
also eigentlich hammerhart, ja, aber eigentlich ja, auch unglaublich witzig dabei.
Ich kannte das nicht. Ja, das könnte aus dem Leben des Brian sein.
Absolut, genau so. Ja,
Erich Fried sagt, ich glaube, die Aufgabe der Dichtung liegt im Kampf gegen das Fühllos- und Gedankenloswerden. Gegen dieses, die Entfremdung.
Vielleicht noch ein bisschen mehr. Also Entfremdung ist das eine, das ist ja dann das politisch Rationale. Ich glaube, Kerstin hat es vorhin gesagt, dass er immer auch mit Gefühl, er hat diesen zutiefst menschlichen Ansatz, ja, man muss beinahe sagen, so eine gewisse Wärme immer gehabt und dieses auch haben wollen.
Ich weiß nicht mehr, woher es stammt, war es unser Ludwigshafener, jawohl, es ist Bloch gewesen, der gesprochen hat vom Wärmestrom des Marxismus. Täusche ich mich?
Nee, täusche ich wahrscheinlich nicht. Ich wüsste jetzt nicht,
was. Fried war sozusagen einer der typischen Wärmequellen, von dem man lernen konnte, was das sein könnte, der Wärmestrom des Marxismus.
Häufig so ein bisschen zusammen, Bloch und Fried.
Ja, natürlich.
Das hat aber bei mir jetzt damit zu tun, dass ich sie quasi beide zur gleichen Zeit zum ersten Mal so richtig kennengelernt habe, also 77, 78.
Nein, es ist natürlich auch ideologisch durchaus begründet, weil natürlich beide nicht den Kapitalismus wollten und Alternativen dazu und gesucht und vertreten haben.
Und beide ordentlich marxistisch geschult waren.
Aber beide eben auch nicht das wollten, was es in der Sowjetunion, in China, in Albanien oder wo auch immer eben gegeben hat. Und wenn sie denn vielleicht Positionen gehabt haben, die ihnen am ehesten vertraut waren, vielleicht die Dubček-Ära 1965 folgende bis 1968 in der GSSR. Beide waren durchaus mit Rudi Dutschke befreundet. Es gibt ein hinreißendes Foto, wie Ernst Bloch und Carola irgendwo am Strand liegen und Dutschke nebendran. Und Dutschke und seine Frau Gretchen waren oft und gern gesehene Gäste in Frieds Wohnung in London. Ja. Links, rechts, links, rechts. Wenn ein Linker denkt, dass ein Linker bloß, weil er links ist, besser ist als ein Rechter, dann ist er so selbstgerecht, dass er schon wieder rechts ist. Wenn ein Rechter denkt, dass ein Rechter bloß, weil er rechts ist, besser ist als ein Linker, dann ist er so selbstgerecht, dass er schon rechtsradikal ist. Und weil ich gegen die Rechten und die Rechtsradikalen bin, bin ich gegen Linke, die denken, dass sie besser sind als die Rechten. Und weil ich gegen sie bin, denke ich manchmal, ich habe ein Recht zu denken, dass ich doch besser bin als sie.